Hallo, ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen.
What's up?
Wer ist hier unvorbereitet?
Oder Mathieu Wonderpool.
Ich war nach 5 Kilometern am Limit.
Der Radsport-Podcast.
Eine neue Folge What's Up, wie bekannt, mit den Gesichtern dieser Show. Thomas Gerlich.
Hallo.
Jonas Bayer.
Ja, mit den Stimmen, würde ich sagen. Ja. Die Gesichter sind nicht so bekannt.
Gott sei Dank.
Das ist, zum Glück machen wir keinen Videopodcast.
Mein Name ist Lukas Bergmann und wir haben heute, ihr habt im Opener schon gehört, eine Sonderfolge. Hören wir mal rein.
Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen.
Und unser hauseigener Sheldon Cooper, natürlich Thomas Gerlich, heute zu Gast in Spaß mit Flaggen, Jonas Bayer. Thomas, leg los. Was haben wir denn heute für Flaggen im Programm?
Liebe Zuhörer und lieber Jonas, ich habe heute zwei Flaggen im Programm, die besonders spannend sind. Sie sehen sich nämlich besonders ähnlich. Die eine Flagge, mehrere Streifen von oben, rot, weiß, blau, weiß, rot. Und die andere Flagge, blau, weiß, rot, weiß, blau. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen ähnlich. Es handelt sich um die spannenden Flaggen von Thailand und Costa Rica.
Kannst du bitte nochmal die Farben wiederholen? Das ging sehr schnell.
Ich musste mich sehr konzentrieren, mich da nicht zu versprechen. Jonas, ich kann dir beide Flaggen auch schon mal zeigen. Sie sind sehr schön. Das ist Thailand. Das ist Costa Rica. Wir schauen mal zurück oder wir hören mal so ein bisschen gedanklich zurück auf letzte Woche. Jonas Bayer fragt mich, beziehungsweise die Ankündigung hat mir am besten gefallen. So, Thomas, um dich mal wieder auflaufen zu lassen, frage ich dich mal, wer ist denn Thailands erfolgreichster Fahrer? Wer war es, Jonas? Weißt du es noch?
André Amador natürlich.
Richtig. Lukas und ich ein bisschen überrumpelt. Man muss auch dazu sagen, wir haben auch nicht interveniert, wir wussten es auch nicht besser. Ich hätte tatsächlich auch einfach, ich muss sagen, gestehen, nicht gewusst, wo André Amador herkommt. Dann haben wir das so stehen gelassen. Dann haben uns natürlich wütende Fanpost erreicht von Hörern. Man merkt, wenn wir Fehler machen, die Leute melden sich auch. Und also da ging es los von, den müsst ihr rausschmeißen und eine Sache fürs Arbeitsamt tatsächlich. Das haben Leute geschrieben. Kein Spaß. Jonas. André Amador, der kommt gar nicht aus Thailand.
Wo kommt er denn her?
Ja, aus Costa Rica, daher die beiden Flaggen. Ich habe mich gefragt, vielleicht hast du das verwechselt, weil die Flaggen sich so ähnlich sehen.
Zusammenhang.
Ja, genau. Das ist der rote Faden dieser Folge, Spaß mit Flaggen. Jonas, kurze Geografie-Einordnung. Costa Rica, Thailand sind nicht direkt Nachbarländer. Sie sind auch nicht unbedingt nah beieinander. Sie sind so ziemlich, ich glaube schon so ziemlich maximal weit entfernt auf der Welt. Eine viel größere Entfernung geht auch nicht mehr.
Das ist richtig. Ich habe auch was vorbereitet deswegen.
Ah, okay. Oh. Man muss also dazu sagen, du hast auch so ein Lehrermantel, so grau kariert mit Streifen. Also du könntest auch so ein 75-jähriger Mathelehrer sein.
Geografielehrer.
Ja, oh, oder so. Ja, okay. Ich bin gespannt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Radsportfreunde, wir leben in schwierigen Zeiten. Zeiten der Fake News. Auf Social Media werden falsche Informationen verbreitet. Diese bringen die Demokratie, unser Demokratieverständnis ins Wanken.
Wie lange geht der Text noch?
Wir wissen, alle Menschen sind fehlerbehaftet. Schon Jesus.
Nein!
Okay. Schon Jesus wusste das. Wir alle sind Menschen. Fehler sind menschlich. Deswegen möchte ich mich hier in aller Form bei dir, Thomas, bei dir, Lukas und bei allen Hörern, die mich freundlicherweise darauf hingewiesen haben, einen Fehler gemacht zu haben, in aller Form entschuldigen.
Also spätestens als der Vergleich mit Jesus kam, das ist too much.
Das ist too much.
Aber okay.
Das nimmt dir keiner ab, das hat doch irgendjemand für dich geschrieben. Das hast du doch gerade nicht einfach so natürlich gesagt.
Aber mit seiner Stimme klingt es einfach sofort wieder schön.
Das klingt wichtig.
Aber das ist das Problem. Ich meine, das machen so ehemalige Doping-Sünder dann auch. Nee, ich habe nicht gedopt.
Von Jesus zu Doping-Sündern, also die Vergleiche heute, die sitzen aber mal so richtig.
Ja, ein bisschen mehr Hate muss hier rein.
Ja, Wahnsinn. Okay, wollen wir, ich glaube, wir haben jetzt schön lange genug auf unseren Fehler rumgeritten. Das hat jetzt jeder gemerkt, auch wir.
Dass André Amador aus Costa Rica kommt. Ja.
Check your facts.
Aber was ist denn dann der beste thailändische Radfahrer? Tja. Das weiß wieder keiner.
Hast du
ich auch nicht.
Oh. Gibt es überhaupt erfolgreich? Ja. Das wäre der nächste Aufruf, Call to Action, der Hörer. Und warte, dann machen wir so weiter. Wir haben ja letzte Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen, ob bei uns überhaupt Leute zuhören, ob die sich beziehen, ob die... Wir hatten ein paar Sachen, weil also die Sache mit André Amador, die war ja ungewollt, dass sich da die Hörer zu melden.
Oh, aber zum Glück haben sie sich trotzdem gemeldet.
Sie haben sich trotzdem gemeldet, das ist sehr gut. Und auch bei beiden Sachen, wo wir aufgerufen haben, beziehungsweise hast du ja letzte Woche, ich weiß deinen Vorschlag schon, was war's? Du wolltest irgendwie einen Spitznamen für unsere
Hörer.
Leute,
nicht, dass also um es nochmal ganz klar
ganz kurz, nicht, dass wir überhaupt einen Spitznamen für Hörer irgendwie bräuchten, aber okay, man kann es machen. Was war dein Vorschlag?
Also ich musste...
Was war dein Vorschlag?
Abis. Aber ich muss dazu sagen, ich wollte damit so ein bisschen dieses Ad Absurdum führen, dass alle Podcasts meinen, sie müssen ihre Hörer irgendwie nennen.
Ist richtig gut rübergekommen.
Ja, es ist nicht besonders gut rübergekommen.
Wie lange arbeitest du beim Radio und wie oft hast du schon gehört, Ironie und Sarkasmus über ein Audiomedium, schwierig.
Ich habe dich auch hier im Studio keine Anführungszeichen in die Luft machen sehen.
Ja, ich kann mich auch nicht. Sagen. Ich kann mich nicht verteidigen. Ja, ich habe unsere Hörer Abis genannt. Ich wurde natürlich eiskalt überstimmt auf
genau, das möchte ich sagen. Es gab da nämlich auch eine Diskussion in der WhatsApp-Gruppe, auch von unseren beiden Kollegen, die teilweise in der Autoproduktion oder auch einfach nur am Themeninput beteiligt sind. Die beiden waren dann für Watt-Heinis. Das Wort hat der Pascal Ackermann mal aufgebracht bei uns im Interview. Eine ganz klare Sache, über 76% waren für Watt-Heinis. Und es haben richtig viele Leute mitgemacht, war ich tatsächlich positiv überrascht, fand ich richtig cool. Also Lukas, es sind definitiv die Watt-Heinis und Abis, kannst du dir mal ganz schnell aus allen Ideen und deinen gedanklichen Sprüngen streichen. Haben wir das. Danke fürs Mitmachen, liebe Watt-Heinis. Ihr habt selber entschieden, ab jetzt nennen wir euch so.
Ich habe dabei geguckt, es gibt auf Wikipedia 5 Seiten in der Kategorie Radsportler Thailand. Das heißt, es gibt genau 5 Fahrer, die auf Wikipedia aufgelistet sind.
Und zwar?
Ich kenne keinen davon.
Jonas kennt bestimmt einen. Sag mal den Namen.
Ja, es ist schon wieder so schwer mit der Aussprache. Da schäme ich mich immer. Yai Angsutasavit, Yutatip Manepan, Prayak Mahavong, Puchong Sai Udumsin, Turakit Bonratanatanakorn.
Stark.
Ja, ich kann es leider nicht aussprechen, deswegen werde ich dem nicht gerecht, aber okay. Ich kenne tatsächlich niemanden, also werden wir dieser Frage der bekannteste Radsportler.
Nicht respektierlich gemeint und auch Entschuldigung an alle thailändischen Radsportfreunde, aber ich kenne auch deren Namen nicht.
Du musst uns noch bedanken, du hattest noch aufgerufen, dass man dir die Serie schickt.
So, der nächste Call to Action. Hier nur
Halt, ich habe ja jetzt herausgefunden, wer die bekanntesten sind, denn es gibt 2 thailändische Meister im Radsport, Yutatip Manepan und Puchong Sai Udumsin. Also das die bekanntesten thailändischen Radfahrer.
Stark.
Haben wir das geklärt?
Ja, und dann
weg von den Spaß mit Flaggen.
Ja, Jonas, du hast gerade schon angesprochen, ne? Die Jumbo-Visma-Doku, La Familia.
Wurde uns geschickt, glücklicherweise. Du konntest die Zeit auf dem Rad dadurch besser verbringen, schätze ich.
Ja, perfekt für die Rolleneinheit. Die gibt's auf der Jumbo-Visma-Seite. Da muss man sich einloggen quasi und dann kann man die da sehen. Ich kann sie nur nochmal jedem empfehlen. Es haben auch 1-2 Hörer geschrieben, dass sie sich dann auch auf der Rolle reingezogen haben, es auch richtig gut fanden. Ja, und das ist schon heute, Sabine lässt alle in den Häusern stecken. Der Orkan tobt durch Deutschland am heutigen Tag, wo wir aufnehmen. Ein besseres Wetter, um auf der Rolle zu sitzen, hatte ich noch nie tatsächlich. Oder Lukas, du warst vorhin auch noch. Also es regnet, es windet wie Sau. Ja, aber perfekt, oder? Besser kann man gar nicht auf der Rolle sitzen, sag ich.
Das ist übrigens WhatsApp, nicht sponsored bei Jumbo Visma. Kostet es auch nichts, sich einzuloggen?
Das habe ich nicht gecheckt.
Du hast also die Doku gar nicht gesehen?
Ich habe sie über eine andere Plattform gesehen noch.
Aha.
Ich wollte mich nicht einloggen, aber...
Illegal.
Was?
Illegal.
Nein.
Illegal.
Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Radsporttechnisch natürlich sehr viel passiert. Schauen wir zuerst auf die World Tour. Das Great Ocean Race, das Kettle Evans Great Ocean Race war und sehr erfreulich aus deutscher Sicht, wenn man bei den Damen schaut. Liliane Lippert wieder gewonnen, ist jetzt sogar Führende im World Tour Ranking bei den Damen. Was ein Saisonstart. Nicht nur beste Nachwuchsfahrerin dort, sondern auch aktuell Führende in der World Tour. Klar, ist noch früh in der Saison, aber der Saisonauftakt für Team Sunweb bei den Damen, unfassbar.
Richtig gut. Gewinnt da mit einer richtig beherzten Solo-Attacke, greift an bei Regen, schlechtes Wetter. Sie nutzt die Chance und kommt keiner mehr hin.
Aber war auch eine riesen Teamleistung. Also sie waren ja schon nämlich ziemlich weit weg. gab es zwei Anstiege da zum Schluss und beim ersten Anstieg hat dann wirklich Sunweb das Tempo übernommen, hat sie wieder rangefahren und dann am letzten konnte sie die Attacke setzen und dann schon mit deutlich Vorsprung das Ding gewonnen. Also es war wirklich ein brutal starkes Rennen und das ist natürlich schön zu sehen, dass wir da eine junge Radsportlerin aus Deutschland haben, die in der World Tour dieses Jahr richtig für Aufsehen sorgt. Ich glaube, da können wir noch einiges erwarten.
Ja, absolut. Einen besseren Start ins Jahr kannst du kaum zeigen. Macht richtig Bock. Ich bin richtig gespannt, was da noch kommt dieses Jahr. Wenn sie jetzt so früh schon so gut in Form ist, glaube ich, kann man sich dann noch auf hoffentlich weitere Highlights in der Saison freuen.
Also auf jeden Fall wirklich schöne Geschichte da zum Anfang des Jahres. Bleiben wir bei den Deutschen? Oder wollen wir erst noch die Männer machen? Beim Cadel Evans, Grace Ocean. Dieser Name macht mich fertig. Bei dem Rennen, das der Cadel Evans unterstützt. Der übrigens vor dem Rennen Viviane Lippert schon erwähnt hatte als Favoritin. Also der hatte die auch schon jetzt länger auf dem Zettel. Das ist natürlich auch schon ritterstark, wenn Cadel Evans dich im Visier hat und sagt, die gewinnt oder hat eine gute Chance zu gewinnen und dann machst du es auch noch. Respekt.
Ja, bei den Männern hat mal wieder De Koninck den nächsten Sieg geholt.
Überraschung.
Ja, Dries Devenijns hat er gewonnen gegen Fo Pavel Sivakov. Es war wieder so ein klassischer De Koninck-Sieg, ein Tagesrennen, sind dann zu zweit vorne in der Gruppe, die hinten kommen nicht ganz ran, vorne sind sie sich einigermaßen einig und dann Dries Devenijns halt viel erfahrener als Pavel Sivakov, liegen 10 Jahre dazwischen und zieht es dann zum Ende durch. Also wieder in beeindruckender Manier, möchte ich fast sagen, wie er da gewonnen hat.
Also 1-0 für die alte Generation, wenn man so sagen will. Es wird später noch so ein Duell geben, kann ich schon mal vorwegnehmen, wo es jung gegen alt ging. Also das auch natürlich gerade so ein bisschen bestimmtes Thema dieser Generationenwechsel im Radsport, ist mir zumindest aufgefallen.
Ja, also Sivakov, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, dass natürlich jetzt die ganz großen Kapitäne bei Ineos noch nicht in die Saison starten und natürlich von allen die GC-Fahrer noch nicht wirklich dabei sind. Aber Sivakov, Tao Geoghegan-Hart ist auch schon gut mitgefahren in dieser Saison. Also auf die zwei, die haben da ziemlich freies Spiel bei solchen Rennen und dann können sie auch was abliefern.
Falls ihr es rascheln im Hintergrund hört, das sind übrigens Jonas Blätter. Blätterstapel, den er sich für diese Folge hier mit Notizen.
Der Mann ist immer top vorbereitet. Ich frage mich, wann machst du das? Machst du das so wirklich
er hatte 2 Wochen Arbeit. Lang so?
Ja. Du hattest heute frei. Ich habe gearbeitet tatsächlich und hatte jetzt eine Stunde Zeit dazwischen und konnte mir ganz viele Zusammenfassungen nochmal anschauen.
Oh.
Von den bisherigen Rennen, ja.
Stark.
Und da hat sich alles aufgeschrieben. Aber du sollst die Blätter ruhig halten.
Naja, ich finde, das klingt schon aber auch so gut vorbereitet, das klingt schon irgendwie auch ein bisschen professionell. Wenn wir nur Blödsinn labern,
mit Absicht.
Kommt wieder Jonas hier, rasche, guck mal, Zettel und Notiz und aufgeschrieben und na, ist schon gut. Passt zu deinem Lehrerjackett.
Absolut richtig.
Ich habe es gerade eben schon angesprochen, aus deutscher Sicht gab es dann noch eine sehr erfreuliche Nachricht von der Saudi-Tour, war nicht World-Tour, aber trotzdem viele gute Fahrer am Start. Und Phil Bauhaus hat nicht nur den Gesamtsieg sich dort geholt, sondern auch noch 2 Etappen gewonnen. Und den möchte ich, vor allem den ersten Etappensieg möchte ich nochmal besonders ansprechen, weil Phil Bauhaus da wirklich Unterstützung von Mark Cavendish hatte. Überragend. Phil Bauhaus ist von Anfang an vorne, also was heißt von Anfang an, aber so 1000 Meter vorm Ziel. Cavendish dahinter, das heißt, jeder denkt natürlich, Bauhaus fährt hier für Cavendish an. Und was macht Cavendish? Der schaut so, nimmt so ein bisschen Gas raus. Die anderen gucken natürlich alle auf Cavendish, weil der im Moment in der führenden Position war. Und genau in diesem Moment, wo Cavendish so kurz nach rechts blickt, seine Mitstreiter anguckt, setzt Phil Bauhaus die Attacke und keiner hat damit gerechnet. Alle dachten, der geht jetzt dann irgendwann raus und dann macht Cavendish den Sprint und deswegen waren sie alle so abwarten, was macht Cavendish. Keiner achtet auf Bauhaus und er fährt vorne raus, keiner holt ihn mehr ein. Was für eine Teamleistung, also was für eine Teamtaktik und dass Cavendish sich da wirklich in Dienst des jungen Deutschen gestellt hat, Chapeau würde ich sagen.
Ja, er hat ja auch bei der letzten Etappe meines Wissens ja auch den Sprint für Bauhaus angezogen, war Cavendish. Ja. Glaube ich, war, also mich hat das tatsächlich gar nicht so sehr überrascht, weil ich glaube, das war schon geplant. Es ist so ein Rennen, wo Cavendish früh in der Saison, das wird noch nicht sein Highlight gewesen sein, da wird man schon mal sagen, hey, man gibt so einem jungen Profi wie Bowers mal die Chance. Cavendish stellt sich da total in den Dienst des Teams. Super, super Sache. Zweimal, ist auch cool für Bowers, ne, wenn du sagst, Cavendish fährt zweimal, fährt für dich, fährt den Sprint an. Kann mir auch vorstellen, dass sowas auch so eine Sache für die Teamchemie ist, ne? Es wird bei den ganz großen Rennen, wird man realistisch sagen, wird eher Bauhaus dann für Kev anfahren. Aber so kannst du natürlich mal eine gute Chemie zum Starten die Saison machen. Fährt mal das da für die Nachwuchsleute, für die Jüngeren an. Alle arbeiten füreinander. So muss es im Team ja am Ende sein.
Man muss das auch, ich gebe dir auch recht mit dem, aber man muss es auch ein bisschen einordnen. In der zweiten Etappe nämlich, da gab es eine kleine Attacke, dann hat Bonifacio gewonnen, aber den Sprint aus dem Feld hinten, den hat Bauhaus dann gewonnen. Also ich glaube, da hat sich dann schon angedeutet, haben sie im Team eben gemerkt, der Bauhaus ist gerade richtig gut drauf, wie du es gesagt hast, Kev vielleicht noch nicht in der absoluten Topform. Und dann haben sie sicher, wie du es super beschrieben hast, mit dieser quasi Attacke von Bauhaus und Kev nimmt ein bisschen raus. Das war sicher dann geplant. Also das sah so professionell aus, dass es eigentlich nicht Zufall gewesen sein kann, dieser Sieg dann bei der dritten Etappe von Phil Bauhaus.
Aber das spielt halt einfach bei diesen Sprints, das ist halt das Geile an den Sprints. Also ich bin natürlich schon ein großer Fan von Bergetappen, wo es einfach nur Mann gegen Mann und All-Out ist, aber bei den Sprint, diese taktischen Manöver, ist schon immer geil zu sehen, oder? Also
vor allem sowas sieht man selten.
Genau, dass einer der Topstars des Radsports seit Jahren da so eine Finte schlägt für seinen Teamkollegen, fand ich einen Hammer Schachzug. Also das war sehr clever.
Man muss zu der letzten Etappe noch sagen, also da gewinnt Phil Bauhaus zwar, aber es war schon sehr, sehr hart gefahren. Also dieser Sprint, der gewinnt gegen Buani, der da noch das das führenden Trikot hatte, und er zieht schon ordentlich nach rechts rüber. Also es war jetzt nicht gefährlich, es war nicht irgendwie die Bande im Weg, aber er sieht schon, dass Buani ist an seinem Hinterrad, zieht raus und er sieht, dass er rechts vorbeigeht, und dann fährt er auch leicht nach rechts rüber. Der hat er natürlich gesehen, wo er rausgeht. Ich bin kein Freund davon, von diesen, so, dass man so ein bisschen zur Seite fährt. Da war es jetzt nicht wirklich gefährlich, weil kein Zaun im Weg war, aber...
Aber schon too much gewesen.
Ja, es ist einfach sehr, sehr hart gefahren.
Und ich frage mich, was kann man dagegen machen? Ganz weirder Vergleich, hat eigentlich wenig miteinander zu tun, aber zum Motorsport. Da gibt es ja die Regel, dass man nur einmal seine Linie ändern darf auf so einer Geraden, weil sonst die Unfallgefahr zu groß ist. Und ich frage mich, warum macht man das nicht beim Radsport auch? Ich meine, die sind da mit 60 Sachen unterwegs. Das kann doch nicht sein, dass das einfach so erlaubt ist, nochmal so einen Schlenkerer zweimal hin und her zu ziehen, ist einfach auch super gefährlich, und dadurch kommen oft dann solche Massenstürze zustande. Sollte man da nicht auch einfach sagen, man darf einfach, wenn man vorne ist, nur einmal seine Linie wechseln? Einmal Kampflinie, okay, aber dann muss man auf der auch bleiben?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass einfach zu viele Fahrer da sind. Also es ist halt nicht einfach nur einer hinter dem anderen, wie jetzt in der Formel 1 zum Beispiel, sondern es sind halt einfach dann sechs Leute nebeneinander, bisschen schräg hintereinander. Und Grönewegen hat zum Beispiel jetzt ein Rennen gewonnen. Er fährt nochmal quasi rein in den Windschatten, überholt, fährt nochmal in den Windschatten rein, und so gewinnt er dann. Also es muss schon irgendwie, da muss man schon ziemlich viel Fingerspitzengefühl haben, wann ist es wirklich unfair und wann will er einfach nochmal in den Windschatten kommen oder muss jetzt auch rüberfahren, weil jemand anders eine Welle gefahren ist. Also da kommt so viel zusammen, dass man da, glaube ich, nicht mit so klaren oder auf den ersten Blick einfachen Regeln hantieren kann.
Aber das regt mich halt dann immer auf, weil diese ewigen Diskussionen nach diesen Sprintrennen, ist es jetzt unfair, ist es nicht unfair, die sind halt so undurchsichtig im Radsport und eigentlich so fürs normale Auge und für den normalen menschlichen Verstand sieht man dann so ein Manöver und denkt sich, es ist einfach scheiße gefährlich und kann es irgendwie wenig nachvollziehen, und dann wird da nichts gemacht und dann gibt es wieder andere Sachen wie bei der Tour de France, wo dann Sagan rausgeschmissen wird, wo dann auch wieder ewig darüber diskutiert wird, weil es diese klaren Regelungen einfach nicht gibt.
Aber das bin ich absolut bei dir, aber mir fällt persönlich auch nichts Konkretes ein, wie man das ändern könnte. Auch wenn du das Beispiel mit dem Motorsport hattest, im Motorsport fahren die Fahrzeuge halt auch klarer eine gerade Linie, sag ich mal. Ne? Beim Radsport, gerade im Sprint, da ist noch Action, da geht der Lenker nach links und rechts, da fährst du keine ganz gerade gezogene Linie, und da, wo fängt ein Richtungswechsel an?
Aber das waren halt zwei offensichtliche Schlenks. Also das ist zweimal wirklich das Rad rumgerissen nach rechts.
Ich habe am ersten Moment auch gedacht, nee, es geht noch. Ich habe es dann zwei, dreimal gesehen und dachte mir beim zweiten und dritten Mal auch mehr und mehr, das war dann vielleicht tendenziell schon über der Grenze. Buani hat sich dann auch tierisch drüber aufgeregt, noch direkt im Sprint quasi, hat die Arme hochgerissen und so. Schwierig. Also ich sehe es auch tendenziell eher über der Grenze, aber ich wüsste nicht, wie man das klar regeln sollte.
Es ging halt um extrem viel. Wer gewinnt diese Saudi-Tour?
Absolut.
Hat sich genau in diesem Sprint entschieden, weil am Ende waren es durch die Bonussekunden, war dann eben Bauhaus, der musste vor Bohani landen. Also er wusste schon auch genau, den muss ich hinter mir lassen und deswegen macht er halt auch zweimal diesen Schlenker und das, ja, ist schon ein bisschen kritisch.
Und für beide ging es um richtig viel. Also muss man sagen, für Bauhaus jetzt der erste richtig große Erfolg in seinem Team. Hat er sich auch was zu beweisen, nachdem er letztes Jahr der erste Top-Sprinter da im Team war, jetzt Cav davor gesetzt bekommen hat. Jetzt konnte er da ein bisschen was beweisen. Und für Bohani, der ist jetzt zu Arkea Samsic gewechselt, war sein erster Sieg. Letztes Jahr hat er gar nicht gewonnen, hat kein einziges Rennen gewonnen. Und für den geht es natürlich auch um viel, sich da in dem Team zu profilieren und da eine Stellung zu bekommen, dass er nicht als ein Sprinter wieder gesehen wird, der nicht gewinnt, sondern immer nur Dritter, Vierter wird. Da kommt einfach viel dazu. Ich glaube, wir haben das ganz gut so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie schwer das ist, da auch einen kühlen Kopf zu bewahren für die Sprinter.
Ja, ich sehe es auch. Willst du noch was dazu sagen, Lukas? Oder? Weil Phil Bauer ist natürlich eine starke Sache, aber wenn wir gerade auch schon bei Erfolgen junger deutscher Fahrer sind, muss man, finde ich, auch Max Walscheid nennen. Ne? Der hat in Kuala Lumpur auch den ersten Saisonsieg geholt, jetzt auch kein super krass stark besetztes Rennen, aber trotzdem hat da seinen ersten Saisonsieg geholt, hat da gute Leistung gezeigt. Also insgesamt die deutschen oder die jungen deutschen Fahrer in guter Frühform. Ja, so, das sind noch erfreuliche Nachrichten.
Buchmann hat schon Rennen gewonnen.
Das wäre jetzt das nächste, genau. Wenn wir dann da zu denen kommen.
Also die Deutschen.
Die Deutschen sind echt in guter Frühform, soweit, muss man echt sagen.
Degenkolb zum Beispiel, also lass uns gleich noch zu Buchmann kommen, aber Degenkolb hat zwar noch nicht gewonnen, aber er ist wieder da, wo ich ihn gern sehe. Er ist nicht dieser absolute Top-Sprinter, hat aber jetzt bei der Valenciana-Rundfahrt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das, also in Spanien offensichtlich, aber wo genau kann ich es nicht sagen, aber Grönewegen hat da die meisten Rennen gewonnen im Sprint, aber John Degenkolb war da immer mit dabei und das ist die Position, ich glaube, wo er sich auch sieht, wo er hingehört in so Sprints, dann Vierter, Fünfter und dann eben die Form haben und den Punch für so ein bisschen schwerere Etappen, dass er da zuschlagen kann und da auch wieder seine Etappensiege holen. Ich glaube, da hilft ihm seinem Team jetzt wieder enorm. Auch auf Social Media postet er viel, wie gut es ihm gefällt und wie sehr sie sich da gegenseitig unterstützen. Also es freut mich sehr, einfach wieder John Degenkolb zu sehen.
Ja, wenn wir schon bei dieser Valencia-Rundfahrt sind, eine Sache, die dort auch wieder aufgefallen ist, der stärkste Sprinter hat immer den De Koenig-Zug.
Ja.
Jakobsen, also natürlich Grönewegen gewinnt zwei Etappen, aber wenn Jakobsen, also sozusagen der Nummer zwei eigentlich nur im De Koenig-Team, mit dem zweiten Sprintzug da schon wieder so souverän eine Etappe gewinnt, also so souverän angefahren, das ist brutal. Und das war schon wieder beeindruckend zu sehen. Also De Koenig ist Wahnsinn. Das ist,
ich habe sogar in meinen Vorbereitungen, du hast genau das gleiche, was ich mir aufgeschrieben
habe. Da steht er gleich wieder mit seinen Blättern.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben im Sprintzug De Koenig, weil es war eben nicht nur bei der Valenciana-Rundfahrt, wo sie auf jeden Fall den besten Sprintzug hatten, Grönewegen, saß quasi immer hinter Jakobsen und ist dann nochmal rausgezogen, sondern auch bei der Vuelta San Juan, wo am Ende ja sogar Remco Evenepoel dann gewinnt. Wir haben hier live letztes Mal ein bisschen Ticker gemacht über das Zeitfahren, das er gewonnen hat. So ist es dann am Ende auch rausgegangen. Da hatten sie auch wieder den absolut besten Sprintzug. Also sie haben es immer reingefahren, waren nicht ganz abgestimmt. Alvaro Hodek war da der Sprinter, hat dann nicht gewonnen am Ende, aber sie haben das ganze Feld wieder reingefahren. Also ich glaube, sprintzugtechnisch, da gibt es kaum eine bessere Mannschaft. Bei dem Rennen war es jetzt Gaviria, der da in absoluter Topform sich präsentiert hat, die Dinge gewonnen hat. Beim anderen dann eben Grönewegen, der ein, zwei Siege weggeschnappt hat. Aber ich glaube, der König braucht da nicht Angst und Bange zu sein. Wenn sich das ein bisschen besser einspielt noch, dann bringen sie die zwei auch zu einigen Siegen dieses Jahr wieder.
Absolut. Du hast ja Evenepoels Gesamtsieg da gerade schon angesprochen. Und wir hatten auch Buchmann gerade schon gesagt, das kann man vielleicht auch insgesamt sagen, die großen Namen, die Topstars sind alle in Frühform. Ne? Valenciana, Pogacar gewinnt da, Evenepoel, Buchmann hat schon seinen ersten Sieg. Also es läuft, sag ich mal, erwartet gut für die großen Namen, kommen alle ganz gut rein. Da gibt es jetzt keine negativen Überraschungen.
Also vor allem bei den GC-Fahrern, von denen, die schon gefahren sind.
Ja. Und da wird es jetzt spannend. Wir hatten vorhin auch Tour Columbia schon angesprochen. Die beginnt ja, glaube ich, heute oder morgen. Ne? Also jetzt in dem Zeitpunkt quasi, wo wir aufzeichnen. Finde ich spannend, weil da geile Namen dabei sind, die da in die Saison einsteigen. Ne? Ineos fährt da mit Egan Bernal. Klar, für den ist das Heimrennen. Aber auch Carapaz ist da mit dabei. Alaphilippe. nachdem er, bei welcher Tour war es, wo er krankheitsbedingt aufsteigen musste?
San Juan, meine ich
sogar. San Juan, genau. Alaphilippe gibt da quasi sein Debüt, steigt da ein. Es sind ein paar ganz gute Namen, wo man draufschauen kann. Rigoberto Urán, TJ van Garderen sind da dabei. Bin ich gespannt, was da die nächsten Stars, die quasi in die Saison einsteigen, dann zeigen werden.
Aber generell natürlich alles weiterhin nur dieses Testen, wer ist gut in Form, Klar. Wer ist gut über den Winter gekommen. Also so die großen Rennen, das muss man natürlich sagen. Also das sind alles immer noch diese kleinen Anschmecker. Auf jeden Fall.
Ich glaube, bei Sprintern
sieht man, wer gut in Form ist.
Ich glaube, bei Sprintern kann man schon ein bisschen mehr sagen einfach. Also da hat man jetzt schon sehr, sehr viele gesehen. Der Einzige, der mir noch so ein bisschen fehlt, ist Arnaud Demar. Ich konnte jetzt nicht rausfinden im Vorfeld, ob er schon irgendwo mitgefahren ist oder ob er noch gar nicht eingestiegen ist. Ihn vermisse ich noch so ein bisschen, aber alle anderen absoluten Top-Sprinter sind jetzt schon gefahren, haben schon ihre Siege, ihre ersten Ergebnisse eingefahren. Ich glaube, es ist wichtig einfach für die Teams, diese Siege zu haben oder zu wissen, dass sie den richtigen Sprinter irgendwie dabei haben.
Ja, vor allem auch für Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn es bei den Gesamtklassenfahrern geht es um Zeiten und da kann man auch gute Frühform haben, wenn man irgendwie ein paar Sekunden hinten dran ist. Da geht es mehr um die Zahlen und alles. Und bei den Sprintern, jeder Sieg ist für den Kopf wichtig, ist für den Sponsor wichtig, ist fürs Team wichtig. Da geht es ja einzig und allein um die Anzahl der Siege, die du frühest, möglichst holst.
Nur bei der Deutschen Hoffnung, Pascal Ackermann, hat es noch nicht so ganz geklappt. Immer Zweiter geworden.
Der Matteo Moschetti. Hatte ich auch noch nicht gehört davor. Aber gut.
Er kommt schon noch. Er hat ja gesagt, er ist am Anfang
direkt aus dem Trainingslager
immer noch nicht so ganz immer in Form. Also von dem her, glaube ich, braucht man sich bei ihm nicht die großen Sorgen machen.
Die wichtigen Rennen für ihn kommen noch. Aber wir hatten vorhin schon Degenkolb auch angesprochen. Wir springen so ein bisschen hin und her. Aber das muss man gerade mit dem heutigen Datum, nachdem es heute offiziell war, ja schon auch nochmal ansprechen. Ne? Jonas, du hattest das letzte Folge schon gesagt, aber heute ist es quasi offiziell der Pavé-Sektor, der bei Paris-Roubaix, der nach John Degenkolb benannt wird. Coole Sache.
Ja, grandios. Ich hätte es letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, warum es bekommen hat, eben für seine Unterstützung für das Nachwuchsrennen von Paris-Roubaix, dass das stattgefunden hat, hat da selber Geld eingebracht und auch nochmal Sponsoren gesucht. Also hat sich da richtig verdient gemacht um das Rennen und er sagt es ja auch immer wieder, letztes Jahr wurde es in der ARD übertragen, wie sehr er das liebt, dieses Rennen da und wie wichtig das ihm ist, auch für die Jugendfahrer, das zu erhalten. Und er wird sich sicher auch wieder gezielt darauf vorbereiten in diesem Jahr.
Er hat sich auch dementsprechend geäußert, dass es richtig überschwänglich, dass er es gar nicht beschreiben kann, wie besonders das für ihn ist. Und wir hatten es gesagt, aber die drei Facts, die finde ich auch echt krass, die waren mir tatsächlich bis vorhin auch noch nicht so bewusst. Ist der längste Pavé-Sektor, 3700 Meter lang, der jetzt seinen Namen hat. Es ist, Degenkolb ist der erste aktive Radprofi, der dem diese Erde zuteil wird und der erste Nicht-Franzose, der die Auszeichnung bekommt. Das ist schon, ordnet das Ganze auch nochmal krass ein, wie besonders das auch echt
ist. Das ist eine
geile Sache.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie des heutigen Tages.
Ganz kurz, da kann ich auch noch, ich habe mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben, Degenkolbs Stück kann ich jetzt hier mal noch abhaken quasi.
Wirklich, wolltest du diesen Gag machen?
Mach weiter, komm.
Schnell.
Ausreißer und Ausrutscher.
Damit haben wir den ersten Ausrutscher des Tages natürlich schon. Thomas Gerlich. Nee, aber wir haben natürlich ein absolutes Highlight. Thomas?
Ich habe ein paar Highlights. Du schaust mich so erwartungsvoll an.
Ja, du hast vorhin so angekündigt, was auf jeden Fall Ausreißer für dich ist.
Ich habe ein paar Sachen, die ich mal wieder enorm geil und finde. Also an sich, ich glaube, wir werden gleich noch ausführlicher auch über die Cross-WM sprechen. Aber das Frauenfinale, richtig gut. Also unfassbar spannend. Geiles Finish. Sensationeller Sprint dann gewonnen. Ja, stark.
Aber das war nicht der Ausreißer. Du hast vorhin was anderes gesagt.
Was habe ich denn vorher noch gesagt? Ja, wir sollten aufhören, uns vorher so ein bisschen zu besprechen. Was hatte ich denn vorher noch gesagt? Nee, das, was du meinst, das war mein Ausrutscher.
Ja, dann sag ihn doch.
Okay, dann habe ich das verwechselt.
Okay, gehen wir erst durch alle Ausreißer durch oder sollen wir machen wir wild hin und her? Also ich finde es persönlich sehr, sehr schade.
Herzlich willkommen beim unvorbereiteten Podcast.
Hey, wer ist hier unvorbereitet?
Du mit deinem Druckerpapier hier hin und her rascheln. ich finde es tatsächlich immer schade, wenn Sportler früh in ihrer Karriere, in jungem Alter, ihre Karriere schon beenden, manchmal beenden müssen. Und jetzt trifft es den nächsten Ende 2021 wird es soweit sein. Im zarten Alter von 41 wird Valverde seine Karriere beenden.
Viel zu jung.
Ja. Echt schade, dass er das so früh dann echt schon aufhört. Aber viel dann zu jung. Fährt er halt nur noch bis Ende nächstes Jahr.
Aber er hat gemerkt, es reicht nicht, die Leute, gegen die er fahren muss. Pogacar ziehen ihn ab.
Jetzt das reicht nicht für Olympia 2024. Ich glaube, das war
das, das Problem. Nein, dass der Mann mit 41 irgendwann mal sagt, okay. Wäre auch so ein Typ wahrscheinlich, der dann ein Jahr mal weg ist und dann merkt, oh, eigentlich hätte ich schon noch Bock, und dann kommt er auch wieder so zurück für 3 Jahre.
Jetzt lass mich da kurz einwerfen. Bei der Huelta San Juan ist 3. Platz Oscar Sevilla, 43 Jahre.
Ja, das so kann bei Valverde doch auch noch ein bisschen fahren.
Das ist also ja noch ein richtiger Jungspund.
Ja, sonst, ich hab auch noch einen weiteren Ausreißer. Das ist wieder mein Exkurs, der so halb aus dem Radsport rausgeht. Die neueste Ineos-Verpflichtung, Cameron Wirth, der vielleicht vielen Radsportfreunden kein Begriff ist, in der Triathlon-Szene, in der ich aber auch so ein bisschen drin bin. Er ist ein absoluter Topstar, dieses Jahr 5. geworden bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Ein absolut lustiger Vogel, der nur verrückte Sachen, der war auch schon beim Rudern bei Olympia, war schon mal aktiver Radprofi, ist dann zum Triathlon, ist bekannt für seine verrückten Trainingseinheiten und macht jetzt nochmal, ja, so ein bisschen nur im Frühjahr für Ineos, doch nochmal Radprofikarriere. Und ab Sommer, Herbst will er dann wieder Richtung Triathlon gehen. Herrliche Geschichte.
Ja, aber jetzt will ich auch die gute Geschichte dazu hören.
Also, okay.
Das ist nämlich die Geschichte des einen Rennens. Die will ich jetzt dazu hören.
Das eine Rennens. Ja, er hat sein Debüt gegeben und das war vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht auf den Boden zurückgeholt. Also, man muss dazu sagen, ich suche es gerade nochmal raus, damit ich jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. Der ist ein Typ, der macht immer einfach, worauf er Bock hat. Oft auch unsinnige Sachen, auch was seine Trainings angeht. Dann hat er sein erstes Rennen gemacht, eben auch bei diesem Cadel Evans Great Ocean Race. Hat früh das Feld angeführt, fährt im Wind und sonst wie. Und das Lustige war seine Aussage, ich war nach 5 Kilometern am Limit. Hat das Ganze, weiß nicht, ob das geplant war, erst dann ausgestiegen. Hat das Rennen beendet, 30 Kilometer vor Ende. Was macht ein komplett bescheuerter Triathlet,
der kaputt ist,
der
und
kaputt
am Ende
ist und aufsteigen muss. Die knapp 30 Kilometer, die läuft er zurück. Einfach 30 Kilometer Lauf für Leute, die ab und zu mal laufen, auch immer mit einer Pace von weniger als 4 Minuten pro Kilometer. Und abends ist er noch 3000 Meter geschwommen. Auf Strava sah das Ganze übrigens so aus, das Rennen, 30 Meter kürzer als eigentlich. DNF, did not finish, die Abkürzung kennt man ja. Und der 30 Kilometer Lauf war dann Punishment for DNF. Geiler Typ. Er ist ein lustiger Typ. Dem kann man übrigens auch auf Instagram folgen. Ich kann es nur empfehlen. Ausschließlich lustige Sachen. Vor allem, er kommentiert wild umher bei sämtlichen anderen. Ich habe das Gefühl, manchmal, der ist nur auf Instagram unterwegs. Das ist sehr, sehr lustig. Guter Mann.
Komplett am Limit 30 Kilometer laufen. Ja, gut.
Punishment.
Kann man mal machen.
Selbstgeißelung.
Ich habe leider noch einen ziemlichen Ausrutscher, große Verwirrung in den letzten beiden Wochen. Und zwar geht es um das Team Astana, das natürlich schon wieder mit solchen Schlagzeilen kommt am Anfang des Jahres, natürlich nicht schön. Lutsenko und Fuglsang, beide, also nicht des Dopings verdächtig, aber zumindest mit einem ehemaligen Dopingarzt in Zusammenhang gebracht. Michel Ferrari, damals auch unter Lance Armstrong Arzt gewesen, für Lance Armstrong. Also definitiv einer, der jetzt nicht den besten Ruf hat. Und eine dänische Zeitung hat eben berichtet, dass Michel Ferrari mit Team Astana unterwegs war, sie betreut hat. Allerdings, und jetzt kam das Statement von der CADF dazu, sollte das eigentlich gar nicht, also die CADF meint, es gibt im Moment noch keinen Grund zur Beunruhigung. Allerdings, und daher kommt so ein bisschen der Ausrutscher. Das ist so ein bisschen undurchsichtig, weil diese dänische Zeitung beruft sich auf die CADF, auf einen Report, dem die im Moment nachgehen. Und die CADF hat auch gesagt, wir haben Informationen bekommen mit Dopingvorwürfen, aber denen wollten wir eigentlich intern erstmal nachgehen. Und es klingt schon so ein bisschen danach, als wäre da irgendwie so ein Report veröffentlicht worden und irgendwie müsste diese dänische Zeitung auf die Namen von Astana gekommen sein. Also es ist natürlich schon wieder sehr dubios, was dieses kasachische Team da umgibt.
Ja, die beiden haben es dementiert. natürlich, egal ob sie unschuldig oder schuldig sind, werden sie es natürlich dementieren. Daraus kann man, glaube ich, erstmal nichts ablesen. Ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich aufgeklärt wird. Und wenn sie schuldig sind, dann sind sie zu suspendieren von dem Ganzen. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass es nicht zu lang hängen bleibt. Ist natürlich immer, Astana hat natürlich so eine Vorbelastung als Team, dass man da immer erstmal denkt, ja, Vinokurov oder... Der hat da sicher was
klar ist, man ist natürlich schnell auf der, und man muss auch direkt aufpassen. Genau. Bisher sind das alles Gerüchte. Wie gesagt, das geht auf einen Zeitungsreport zurück und diese Zeitung hat wohl interne Informationen der CADF da bekommen. Ob das jetzt alles stimmt, Fakt ist, wenn Michel Ferrari irgendwo noch im Radsport auftaucht, ist das auf jeden Fall ein Riesending und da sollte man schnell einen Schlussstrich drunter ziehen. Das da zumindest bei den Medizinern sind ja zum Glück die Vorlagen zumindest, Vorgaben zumindest sehr strikt, dass Mediziner, die mal mit Doping im Zusammenhang waren, eigentlich lebenslang gesperrt sind. Da muss man ja sagen, das ist ja eigentlich positiv. Und wenn die da dann auf einmal wieder auftauchen, ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Und wenn wir beim Thema Doping sind, gibt natürlich auch immer aktuell noch diesen großen Fall Adalas. Stefan de Niffel hat jetzt zugegeben, dass er gedopt hat, ist allerdings immer noch der Meinung, er ist selbst dafür nicht verantwortlich, sondern er will immer noch sein ehemaliges Team dafür verantwortlich machen. Und zwar ist er der Meinung, dass sie davon gewusst haben, dass er gedopt hat und dadurch ihnen keine Schuld trifft. Diese Argumentation auch ein bisschen hinfällig. Er hat natürlich recht damit. Also, dass das System oft vorgibt, wenn du nicht dopst, kriegst du keinen Profivertrag, kannst du hier nicht fahren.
Das Problem war, dass er hat sich mit Dan Lorang hat auf Twitter eben noch geantwortet, hat auch noch so ein bisschen in die Richtung geschrieben, ja, ohne Doping kann man eh nicht gewinnen. Und was natürlich Dan Lorang und Team Bora, Hans Grohe natürlich als diese Einheit, die sie darstellen und sich so klar von Doping abgrenzen, natürlich hart betrifft. Dan Lorang hat es auch gleich versucht klarzustellen auf Twitter, dass es eben nicht geht, alle da über einen Kamm zu scheren, weil, wie er der Ansicht ist, eben so viele so harte Arbeit machen und nicht dopen und trotzdem richtig gute Resultate sehen oder erzielen können. Aber, Berge, du hast es gesagt, man muss auch aufpassen, dass man nicht alles auf nur das Individuum abschiebt. Also, dass er gar keine Schuld trägt, der Niffel, der hat, ist auch ein bisschen Quatsch, er hat ja auch ein bisschen eine Entscheidung zu treffen, was er machen will und was nicht. Aber man darf nicht alles nur auf den einzelnen Fahrer runterbrechen, sondern vor allem früher haben wir das gesehen, das waren halt einfach richtige Systeme, die dahinter standen. Da haben nicht einzelne Fahrer sich darum gekümmert, sondern da geht es ja auch um sehr viele Kontakte, die man braucht. Man kann ja nicht einfach Blutdoping zum Beispiel betreiben, da braucht man ein sehr großes Netzwerk, um das überhaupt organisieren zu können.
Und deswegen waren es ja dann oft so spezielle Ärzte, die dafür bekannt waren, die dann auch von den Teams hinzugezogen werden. Und das ist gerade das große Problem. Und das wirft er eben auch seinem ehemaligen Team Aqua Blue Sport vor. Irisches Team gibt es inzwischen schon nicht mehr. Also für zukünftige Sperren oder sowas droht dann nichts. Aber natürlich könnten da auch noch die Verantwortlichen dafür belangt werden. Das ist tatsächlich natürlich immer unter der Kategorie Ausrutscher leider im Radsport zu finden.
Ja, ist immer scheiße, aber du hast auch gerade angesprochen, ne? Dan Lorang, Trainer bei Bora Hansgrohe, der war wirklich auch richtig sauer, ne? Also das ist eigentlich ein relativ ruhiger und besonderer Typ, so wie man ihn wahrnimmt. Der meinte auch, ja, das ist ziemlich auch respektlos, auch den anderen Athleten, hat sich auch Emanuel Buchmann auch dazu geäußert. Er hat nur den Vergleich mit sich selbst angestellt, letztes Jahr. Er hat gemerkt, dass man sie auch sauber gewinnen kann, so nah wie er dran war, und er ist immer noch nicht an seinem Zenit. Ja, ist natürlich auch kacke dann so eine Aussage, wenn einer es gesteht und sagt, naja, ohne wäre es auch gar nicht möglich gewesen und so. Da entzieht man sich auch leicht immer ein bisschen der Verantwortung. Also dann, wenn man das macht, stellt man sich einfach und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es war dumm, so. Und nicht noch aber und irgendwas anfügen. Meine Meinung.
Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem letzten großen Thema, denn die Cyclocross World Championships waren und sagen wir mal so.
Ganz kurz, können wir das noch einfügen? Wir hatten Strawazen schon lange nicht mehr. Ich hätte noch eine kurze Auffälligkeit, weil wir auch gerade schon über Manuel Buchmann gesprochen haben.
Dann leg los, Thomas.
Strawazen.
Ich möchte einfach nur kurz erwähnen, und ich habe es selbst nicht geglaubt, beim Sieg von Emanuel Buchmann bei der Mallorca Challenge, er hat einen Abfahrtskomm geholt. Emanuel Buchmann, der nicht allzu viel Kilos auf die Waage bringt, hat den Komner geholt. Ich weiß nicht, wie ein Gesamtklassementfahrer normalerweise die Abfahrt Koms holt. Normalerweise kommen da die
dicken Jungs.
Oder ja, die etwas schwereren. Vielleicht tue ich Emanuel Buchmann auch Unrecht und er ist einfach ein saustarker Abfahrer und ich war mir dessen nicht bewusst. Aber da ist er schön stabil, 69er Schnitt, runtergebrettert. Ja, gutes Ding, fand ich
witzig, das zu sehen. Ich kann der Abfahrt-Koms einfach nichts abgewinnen.
Oh. Also,
ja,
hallo. Wenn das der High von Messina hört, mein Lieber.
Ja.
Sag mal, Abfahren, das ist eine der geilsten und spannendsten Disziplinen im Radsport. Warum kannst du dem nichts abgewinnen?
Ja, weil für mich das nichts besonders spannend ist, wenn ich auf dem Rad sitze und Angst habe, gleich die nächste Kurve nicht mehr zu erwischen.
Gut, wenn du Angst hast, dann machst du auch was falsch.
Ja, das ist richtig.
Also ich finde es immer wieder geil. Ich sage
auch nicht, dass ich es gut kann.
Hey, letztes Vielleicht Jahr mag ich bei zweiter nicht. Rennen abgefahren bin. Ich liebe es. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht der beste Abfahrer, aber wenn man dann so mal ein, zwei Leute sieht, die da an einem vorbeischießen und das richtig gut die Kurve anfahren und so, oh, das ist geil. Wenn man das richtig gut kann, dann richtig gut.
Kann mir niemand erzählen, dass die Leute das noch unter Kontrolle haben.
Gerne, ja, natürlich. Gerne schnell abfahren, aber bitte nicht mehr am Ende von Tour de France Etappen.
Ja,
will ich wirklich nicht sehen. Also zum Schluss noch so eine richtig steile, schwere Abfahrt. Ich möchte es einfach nicht sehen. Da wird mir Angst und Bange, muss ich sagen, vorm Fernsehen.
Das schaltet Jonas aus.
Also ich finde es tatsächlich, ich schaue mir das einfach nicht gerne an, weil ich denke mir immer, ja, es geht jetzt hier um eine Tour de France Etappensieg, eventuell um den Gesamtsieg nach einem Berg, wo das Laktat so stark in den Beinen ist, dass natürlich auch die Konzentration leidet und dann müssen sie da noch runterfahren und tatsächlich dann irgendwie 10 Sekunden rausholen auf eine Abfahrt und das ist für mich einfach zu gefährlich.
Ja, aber ich verstehe deinen Punkt, aber muss auch dazu sagen, es gehört zum Radfahren mit dazu. Du musst auch gut abfahren können. Skirennen ist auch einfach nur steil den Berg runter und wer am meisten Risiko geht und logischerweise auch am gefährlichsten und sonst wie fährt, der schnellste gewinnt am Ende. Das gehört zum Radfahren dazu.
Ja, gerne, aber nicht am Schluss. Also das wäre einfach, schaue ich mir da nicht so gerne an.
Okay, jetzt Cyclocross-WM. Machen wir da weiter.
Und dann, wenn wir schon beim Damenrennen angefangen haben, würde ich sagen, bleiben wir da gleich dabei.
Ich habe Ihren Namen vorhin gar nicht gesagt, ne?
Ein unfassbar krasses Bild erstmal, dass über lange Zeit einfach war es ein Teamzeitfahren der Holländerinnen. Die waren da zu viert vorne weg. Und dann gab es einen ständigen Führungswechsel zwischen den vier Damen. Jetzt muss ich kurz nachgucken, nicht, dass ich...
Um den Namen auf jeden Fall mal zu droppen, Celine del Carmen Alvarado hat da
gewonnen,
sensationell den Sprint noch
aber
gewonnen.
Aber ich will die anderen
Entschuldigung, dass ich den Namen vorhin vergessen habe. Das war geil, das war ein gutes Rennen. Spannend, letzte Kurve und dann ist sie am Ende noch vorbeigezogen. Hatte noch mehr Power.
Ja, vor allem ging es da wirklich hin und her. Also die hatten dann schon relativ große Lücken zwischendrin.
Im Gegensatz zum Männerrennen, zu dem wir gleich noch kommen.
Ja, das war wirklich unfassbar langweilig. Jonas, wir haben es zusammen angeguckt. Wir haben uns dann irgendwann der Dartscheibe neben meinem Fernseher gewidmet, weil man konnte es einfach nicht mehr angucken.
Aber kommen wir gleich zu. Hast du den Namen rausgesucht, Lukas? Oder checkst du noch deine Mails? Oder?
Ich will generell noch sagen, also es war ordentlich Schlamm vertreten, das kann man glaube ich mal sagen. Also es war,
bei den Damen aber nicht zum Glück.
Ja, da war es noch ein bisschen besser. Aber generell sieht man natürlich viel Cross, gehört natürlich alles dazu, steile Berg hoch, auch mal das Rad tragen, über Hindernisse hüpfen oder wegtragen. Bei den Männern war es dann aber so, dass es einfach nur noch kompletter Schlamm war und eigentlich gefühlt, wenn man hingeschaut hat, wurde das Rad nur noch getragen.
Hä, aber da kann auch gar nicht so viel Schlamm gewesen sein, so sauber wie das Fahrrad von Mathieu van der Poel im Ziel war, oder?
Das ist... Ja, also wenn wir da gleich mal aufs Männerrennen überschwenken können. Der Mann hatte so viel Vorsprung, dass er einfach noch mal kurz vor Schluss sein Rad wechseln konnte, um ein sauberes dazu zu bekommen. Ich habe zu Lukas schon gesagt, hätten sie mit dem Wasserschlauch mal ihn noch sauber machen können.
Sonst für das Siegerfoto. Vielleicht ist der Kontrast da besser und der Sponsor freut sich noch mehr, wenn der siegreiche, voll verschlammte Holländer da steht. Er hat auch vor dem Ziel nochmal angehalten, sein Rad quer genommen, sich verbeugt. Also posen kann er definitiv. Das Rad blitzeblank natürlich, da freut
sich der auch Sponsor. Gesagt, ich glaube, er will auch das Bild von ihm, dass er dreckig ist.
Ich meine, als Cyclocross-Fahrer gehört das wahrscheinlich auch zu dem Selbstverständnis. Je dreckiger, desto mehr hat man gelitten. Das gehört schon auch dazu. Aber also wirklich, wenn du kurz vor Ziel nochmal kurz dein Rad wechseln kannst, nur für sowas und so viel Vorsprung, wie er hatte, das ist schon, soll ja gar nicht die Leistung schmälern, das ist ja klar, wie krass dominant Mathieu van der Poel da ist, aber wenn es dann darin endet, dass er im Endeffekt nach 10 Sekunden schon alleine wegfährt und das Rennen entschieden ist und es eigentlich nur noch um Platz 3 bis 10 geht und das nur noch spannend ist.
Er war keine Sekunde auf Platz 2.
Ja. Von vorne weg, ne? Ja.
Aber zurück nochmal zu den holländischen Meisterschaften bei der Damenweltmeisterschaft. Also Annemarie Worst war auf Platz 2 und Lucinda Brandt war auf Platz 3 und vor allem Lucinda Brandt war, hat mich sehr beeindruckt, weil die sehr oft weg war, ich glaube 2-3 Mal und es immer wieder geschafft hat, ranzufahren. Zum Schluss dann nochmal eine richtige Attacke gesetzt hat. Die war ein bisschen früh, da wurde sie dann übersprintet, aber allein vom, sagen wir mal, Siegerin der Herzen war für mich in dem Rennen Lucinda Brandt, weil die war richtig stark, richtig angriffsfreudig, hat richtig gefightet. Das war ein spannendes Rennen und im Vergleich zum Männerrennen deutlich schöner anzuschauen. Auch weil es nicht so schlammig war.
Ja, das gehört schon dazu. Aber es waren viele Rennen spannend. Also ich habe mir tatsächlich nur die Highlights reingezogen. Ich kann es nicht gesamt mitsprechen. Aber auch die U23 und Juniorenrennen waren auch mega spannend. Ich glaube, das Juniorenrennen war mega spannend. Und insgesamt muss man zu dieser WM auch sagen, ich habe nur noch Orange gesehen. Wie ja, dominant,
Bisschen Belgien war noch dabei.
Ich wollte gerade sagen, also gehen wir es mal durch. Männer, Frauenrennen, Van der Poel, Alvarado, Holländerin. Männer U23, Ryan Kamp, Holländer. Junioren, da ist der einzige, Thibaut Nuis, ein Belgier, der gewonnen. Frauen U23, Marion Ribarolle, Holländerin. Juniorinnen, Shirin van Anrooy, Holländerin. Also ein Rennen gab's. Bei den Junioren?
Nee, Frauen U23 hat eine Französin gewonnen.
Oh, jetzt habe ich die Flaggen vertauscht. Es sind aber auch dieselben Farben. Scheiße.
Das ist nicht dein Ernst. Also,
ich... Okay, ja, okay. Damit schließen wir doch den Bogen zum Start. Spaß mit Flaggen. Hey, das ist dieselbe Flagge, nur umgedreht.
Das ja, aber sorry.
Blau, weiß, rot.
Aber
ich habe das jetzt kurz beim
Überflogen. Also hast du schon mal Tour de France in deinem Leben geguckt?
Ja, ich bin das jetzt gerade kurz überflogen, aber insgesamt...
Ganz ein Holländer immer. Deswegen nennt man das Holländer-Eck da. Alles Holländer.
Es waren auf jeden Fall viel orangene Trikots, die ich im Ziel gesehen habe. Es ist schon eine holländisch-belgische, französische Sportart auch noch mit dazu. Aber schon sehr viel Orange zur Farbenlehre. Das war's von mir.
Ja, einen möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen, der mich sehr gefreut hat, weil er auch wieder vorne mitgefahren ist bei der WM. Wout van Aert ist am Ende Vierter geworden. Hat ein richtig starkes Rennen zwischenzeitlich geliefert, war da mit seinem belgischen Kumpanen auf der Verfolgung von Mathieu van der Poel. Und ist wirklich schön zu sehen, dass er nach der Verletzung wieder fit ist. Hat auch jetzt danach in Lille den Weltcup gewonnen. Und,
also ein das Weltcuprennen. Nicht
ein Weltcuprennen, ja.
Genau. Toon Arts.
Da war allerdings Mathieu van der Poel nicht dabei, muss man immer dazu sagen. Ja. Aber trotzdem, es war für ihn super erleichternd. Seine Geste zum Schluss war sehr interessant. Er hat sich nochmal da auf die rechte Hüfte, also genau wo er diese schlimme Verletzung nach dem Tour de France-Sturz hatte, hat er sich nochmal ordentlich draufgeklopft. Also man hat gesehen, das ging ihm wirklich nahe.
Ja, das ist aber wichtig. Ihr merkt, okay, Cyclocross-Rennen kann er gewinnen. Technisch anspruchsvoller wird es, glaube ich, nicht auf der Straße. Deshalb, ich glaube, ist jetzt auf der sicheren Seite und kann gut in die Saison jetzt reinstarten. Für ihn wichtig, für sein Team wichtig. Und, sehr, sehr gut.
Ich glaube, der Mann hat richtig viel vor dieses Jahr.
Ja, aber auch die Zeiten, 1 Minute 20 vor dem zweiten, ne? Das ist schon krass, auch Van der Poel dann 2 Minuten 4 vor Wout van Aert.
Ja, man darf nicht vergessen,
dass... Jetzt sind wir wieder zurück bei der WM, man muss...
Ja.
Wilde Sprünge, also aber man muss immer dazu sagen.
Man darf nicht vergessen, dass Wout van Aert mit Van der Poel zusammen diese Szene dominiert haben. Also Van der Poel war da nicht alleine immer der Sieger, wenn Wout van Aert mitgefahren ist. Er war bislang öfter Weltmeister, wenn ich richtig informiert bin. Und ist dann einfach früher auf die Straße gewechselt. Fährt weniger Cyclocross, letztes Jahr kaum. Das ist einfach ein Unterschied nochmal zwischen den zwei. Aber die sind beide die absoluten, die haben die Spitze dominiert über die letzten Jahre.
Klar, und ist ja auch wirklich eine positive Überraschung, dass Wout van Aert so früh nach seiner Verletzung schon wieder so ein gutes Ergebnis fährt. Ja. Also hätte ich tatsächlich nicht so gedacht, dass er schon so weit vorne ist. Also ich glaube schon, dass ich über den vierten Platz auch wirklich, wirklich freuen kann.
Welche Diskussion ich auf jeden Fall mal noch anstoßen möchte, welchen Spitznamen geben wir jetzt Mathieu van der Poel?
Warum braucht er jetzt einen Spitznamen?
Er braucht einen Spitznamen. Wer so
mit deinen sucht Spitznamen?
Den MVP? Mathieu Wonderpool?
So wird er ja schon. MVP wird er ja schon ab.
MVP?
Ja.
MVDP.
Ja, ist.
Oder Mathieu Wonderpool. Den kann ich euch auch noch anbieten.
Ja, da bin ich eher bei Wonderpool. Mathieu Wonderpool? Ja, der Wonderpool.
Besser als Abis.
Was bei ihm.
Die Nicht-Antwort spricht für sich, oder?
Also was glaube ich, was man sieht bei ihm und bei den anderen jungen Fahrern, er verkauft sich auch einfach gut, du hast es gesagt. Also der gewinnt nicht nur einfach, sondern dann macht er auch noch seine Show draus. Also wenn er so Vorsprung hat, dann fährt er nicht einfach über die Linie, sondern macht seine Show drauf. Alaphilippe ist vom gleichen Schlag. Remco Evenepoel hat schon seine eigene Marke, die man, wo man irgendwie Mützen kaufen kann oder was weiß ich.
Und das ist natürlich heutzutage wichtig.
Ja.
Und ich glaube, bei Van der Poel sieht es auch nicht gespielt aus. Also man sieht natürlich immer als Vorbild, glaube ich, als junger Fahrer, wie Peter Sagan durch die Decke geht im Radsport und nicht nur aufgrund seiner Leistungen. Das natürlich muss man irgendwo Rennen gewinnen, um diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber dann noch nebenbei solche Spirenzchen zu machen, sich dem Publikum zu präsentieren, hier mal einen lockeren Spruch und so weiter. Und das, glaube ich, ist Van der Poel auch so ein Typ für. Ich glaube, er spielt es nicht nur. Klar, er sieht es natürlich bei Sagan und will auch ein bisschen so sein, glaube ich. Aber von dem her ist das schon eine Marke, Mathieu van der Poel. Und da wundert es mich nicht, dass so viele Sponsoren inzwischen auf den anspringen.
Ja, aber die braucht ja der Sport auch. Die geilen Bilder, die Persönlichkeiten, die du da verkaufen kannst, die, das sind ja dann am Ende die
polarisiert natürlich Bilder, aber auch. Also ja, so eine Arroganz, so ein arrogantes Posen. Natürlich.
Ich find's auch.
Nochmal das Rad vorher holen.
Ich fand das auch vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn es die nicht gäbe, dann wäre es ja auch langweilig. Wenn alle da so, jetzt nicht böse gemeint, aber so Buchmann-Bernal-mäßig rumfahren und dann eher ruhiger und introvertierter sind, ja, dann.
Bernal wissen wir gar nicht.
Bernal ist.
Er gibt ja, man weiß gar nichts von ihm.
Ja, aber wie er reagiert oder wie er sich. Ja. Also, vielleicht ist er auch noch jung und unbeholfen, ja, aber wenn wie Alaphilippe auf dem Podium stand und sonst wie. Ja,
das oder aber. Wie Van der Poel letztes Jahr noch gesagt hat: Ich verstehe gar nicht, warum die Leute alle so lange im Windschatten bleiben, die können doch einfach losfahren.
Ja, sowas.
Das genau. Hat sicher, hat er nicht nur Freunde gemacht, das will ich gleich mal damit sagen.
Ja, aber schade natürlich noch zur Cyclocross-WM die Nachricht: Marcel Meissen, der deutsche Star in der Szene. Richtig bitter, er ist wohl über Nacht noch krank geworden, ist an den Start gegangen, war aber nach der ersten Runde schon auf Platz 25 und hat dann das Rennen aufgegeben. Richtig,
ja, das
ist immer schade, wenn du dann genau vorm wichtigsten, oder ich weiß gar nicht, ist die WM Cyclocross das Wichtigste? Wahrscheinlich schon, aber wenn vor einer WM in der Nacht dazu krank zu werden, ja, mega, mega bitter. Hätte mich interessiert, was er da in Topform hätte noch zeigen können. Ja.
Und das Schöne ist, die nächste Radsport-WM steht schon vor der Tür. Bahnrad. Und zwar im deutschen Lande. Darüber wollen wir dann in 2 Wochen sprechen. Denn das ist dann genau vor dem Wochenende, wenn Bahnrad-WM in Deutschland hier ist, in Berlin. Und bis dahin würde ich sagen, schließen wir diese Folge.
Wir haben richtig viel gesprochen heute, oder?
Hätte ich nicht. Also Anfang viel Februar, gelabert.
Ja,
ich weiß nicht, ob die Leute
darauf wir hatten noch, das weiß keiner, das ist mir auch egal. Aber nein, ist mir nicht ganz egal. Aber
die Wattheinis sind real.
Nein. Aber insgesamt, ich muss sagen, Anfang Februar noch keine wirklich Riesenrennen oder so und wir. Es passiert schon richtig viel. Das ist schon wieder geil. Ja, das ist
alle
schon,
starten rein.
Klopfen wir dem Thomas alle mal auf die Schulter.
Schön missverstanden, danke dafür. Nee, ich meine, insgesamt, dass schon so früh im Jahr schon wieder so viele Themen da sind, dass schon wieder so geil viel passiert, ist auch herrlich. Und jetzt bin ich die nächsten Tage direkt gespannt, wie Alaphilippe, Bernal und Carapaz und Cora in Kolumbien starten. Wir kommen die nächste Show hoffentlich.
Verfolgen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Tschö.
What's up? Der Radsport-Podcast.